Mittwoch, 29. Juni 1994. Frauenfeldhausversammlung. Familie Felix. Vortrag Bruder Arthur Mohl.
Heimlicher Vater, nimm herzlichen Dank, dass wir auch heute Abend wieder hier in Frauenfeld bei den lieben Geschwistern uns zusammenfinden dürfen. In so trauter Weise. Nimm herzlichen Dank. Wieder haben wir ein eigenartiges Thema für heute Abend, nämlich Weiß und Rot. Weiß und Rot. Eben das, was mich da gerade in erster Linie hier auf der Erde dann freut und uns alle, dass unsere Schweizer Bundesfarben nicht nur weiß und rot sind, sondern ein weißes Kreuz im roten Feld hat seine Bedeutung nicht von ungefähr. Das rote Feld bedeutet Krieg, alles was Blutfließen betrifft und ähnliches. Aber das Kreuz ist dann weiß. Gegenteil davon. Weiß ist in unserem Gotteswort durchgehend. Licht, leuchtend, Sauberkeit, Reinheit und wie die Dinge alle heißen mögen. Weiß und Rot. Wer von uns Schweizern kennt da ein Lied? Niemand? Schöne Schweizer. Weiß und Rot will ich bekennen. Kennt jetzt niemand das Lied? Noch nicht? Diesen Farben bin ich gut, aber weiter weiß ich auch nicht mehr. Weiß und Rot. Wir sind ja in Zürich und hier angelehnt in der Betrachtung des Liedes der Lieder von Salomo noch daran. Und da haben wir ein erstes Wort, und zwar weiß. Koheli 5, Vers 10 und Vers 15. Koheli 10, nein, 5, Vers 10. Und Vers 15. Wer liest dann jeweils den Text? Da bitte. Das ist laut, gell? Das ist gut.
Hohelied 5, Vers 10. Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Vers 15.
Wir lesen immer einen Vers vorher und einen Vers nachher.
Hohelied 10, Vers 9. Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, du Schönste unter den Frauen? Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, dass du uns also beschwörst?
Mhm.
Jetzt der Vers 10. Sie antwortet, mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor 10.000.
Nächster Vers, ne?
Vers 11. Sein Haupt ist gediegenes, feines Gold. Seine Locken sind herabwallend, schwarz wie der Rabe.
Aha. Was haben wir hier? Weiß und rot und schwarz. In welchem Märchen kommen die drei Farben auf? Weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz. Dann haben wir noch den Vers 15.
Ab Vers 17. Seine Hände goldene Rollen mit Topasen besetzt.
Und das Wort Topas ist jetzt im Hebräischen weiß. Ja, das
mit weiß besetzt. Sein Leib ein Kunstwerk von Elfenbein.
Jawohl.
Bedeckt mit Saphiren. Jetzt der Vers 15. Seine Schenkel Säulen von weißem Marmor.
Aha.
Gegründet auf Untersätze von feinem Golde.
Aha. So weiter. Also bei all diesen ja, eben vom Heiligen Geist gewählten Vergleiche. Jetzt da, seine Schenkel, wie weißer Marmor und dann und die anderen Vergleiche, das wäre unmöglich, da würde der korrigierende Lehrer in einer Schule, wenn in einem Aufsatz ein Schüler solche tollen Vergleiche machen würde, der würde sagen, ja du, also bei dir stimmt was nicht mehr. Ne? Ja. Aber was sollen wir zu einer solchen Tatsache sagen? Wir beugen uns darunter und bekennen vorerst, Herr, wir verstehen vorerst nicht, dass du solche Vergleiche machst. Gerade noch mal den Vers vorher.
Seine Lippen Lilien, träufeln von fließender Myrrhe.
Deine Lippen Lilien. Lippen mit Blumen. Träufel von fließender Myrrhe. Ja, das könnte noch verstanden werden. Weiter.
Seine Hände goldene Rollen mit Topasen, also mit Weißem besetzt.
Ja.
Sein Leib ein Kunst.
Ja, deine Finger, deine Hände.
Seine Hände,
Hände,
goldene Rollen mit Weißem besetzt.
Ja.
Finger steht in der Anmerkung, goldene Rollen. Sein Leib ein Kunstwerk von Elfenbein.
Ja. Also wie soll man so etwas verstehen? Ja. Dürfen wir bekennen.
Bedeckt mit Saphiren.
Ja.
Vor uns stehen auch die beiden Edelsteine, Topaz erst und dann der Saphir.
Ja. Saphir ist ja das wunderbare Blau in der Hauptsache und bei der Besteigung des Berges Sinai Mose mit seinem Diener Josua und dann 70 der Ältesten von Israel. Auf halber Höhe sagt Mose den 70, ihr bleibt hier, bis wir, er und der Josua, wiederkommen. Klare Aussage. Und dann heißt es, nachdem Mose weiter gestiegen ist mit Josua, und sie schauten den Gott Israels, wahrscheinlich den Israel. Und das sind ja alles Götter, haben wir gelernt. Denn Mikael heißt, wer ist wie Gott? El heißt er immer Gott. Wahrscheinlich Mikael. Und dann heißt es, und unter seinen Füßen war es wie Saphirplatten. Also eben Saphir in das Himmelblau. Eine solche buntfarbige Ausdrucksweise hat unser Gotteswort. Und der Höhepunkt dieser buntfarbigen Vergleichsweise, den haben wir eben nun gerade im Lied der Lieder. Mein Geliebter ist weiß und rot. Sie kennt ihn. Dreimal heilig. Voll Glauben, voll Hoffnung, voll Liebe. Die Liebe, die alles glaubt, alles hofft. Weiß, Reinheit, Heiligkeit. Weiß, Rot. Jetzt staunen wir. Im Hebräischen steht das Wort, das jetzt mit überall mit Rot übersetzt wird, heißt das hebräische Wort, das wir alle sehr gut kennen, nichts Geringeres als Adam. Genau, Adam. Dam heißt Blut, warum heißt Rot wie Blut? Dam heißt Blut. Und Adam, A, Aleph ist der erste Buchstabe, also das erste Geschöpf im Blut, Adam. Göttlichen, göttlichen, wunderbaren Geheimnisse. Die präsentieren sich für uns, leider muss man sagen, soweit wir eben Hebräisch und Griechisch kennen können, diese wunderbaren Geheimnisse Gottes, die sitzen da in mathematischer Ordnung, also in rechnerischer Präzision. Denn Zwillingspaar, Jakob und Esau kennen wir. Jakob hat eine Speise bereitet. Der Esau kommt heim von der Jagd und hat nichts erjagt. Und jetzt, wie gut, wenn man Hebräisch mal buchstabieren kann, genügt schon. wenn auch nicht geläufig lesen kann. Im Gegenteil, wenn man Mühe hat, Hebräisch zu lesen, nicht, dann muss man jeden Buchstaben genau ansehen, den nächsten auch nicht. Das ist, das gibt von selbst ein genaues Prüfen jedes Buchstabens. Denn jeder Buchstabe ist ja gleichzeitig eine Zahl. Und jetzt sagt der Esau zum Jakob: Du, lass mich verschlingen, das, sagt er, das Rote da ist da übersetzt. Nicht? Dann habe ich das nachgesehen und ihr kennt das schon. Jetzt steht da genau: Lass mich doch verschlingen, sagt der Esau. Und wie heißt denn der zweite Name von Esau?
Edom.
Edom. Und das Wort Edom für Esau ist genau wie der Adam im Hebräischen. Lass dich verschlingen, das Rote da. Und jetzt heißt es im Hebräischen: Lass mich doch verschlingen den Adam da. Was heißt das Rote da? Heißt wieder Adam. Das Rote da zum zweiten Mal machen. Und seht, da bin ich auf die Geheimspur gekommen. Ja, über gewaltige Vorgänge zwischen Satan und Christus. Denn nun ist es nun einmal so: Jakob ist nicht ein Gauner, wie der Adolf Heller ihn bezeichnete. Das habe ich ja hier schon mehr als einmal gesagt. Der Herr hat ihn da oben schon korrigiert, bin ich überzeugt. Also, lass mich verschlingen den Adam da. Jakob stellt Christus da in seiner tiefsten Erniedrigung, denn Jakob heißt Verse. Und die Verse ist das unterste, hinterste, letzte Glied am menschlichen Leib, das den ganzen Körper trägt und sich in den Schmutz der Erde oder in den Staub der Erde drücken lässt, damit der ganze andere Organismus überhaupt existieren und sich bewegen kann. So. Dann merkte ich, aha, einen ersten Adam, das ist unser aller Vater, dem Fleisch nach. Und dieser erste Adam, der war noch männlich-weiblich in einer Gestalt. Und als Gott die Tiere von dem Adam vorführte, da waren immer ein Männchen und ein Weibchen, also ein Pärchen. Und die erste falsche Weichenstellung, die alle anderen Katastrophen in sich trug, bis heute, bestand darin, dass jetzt Adam, der erste Mensch, noch und die Eva noch in ihm drin, sich herumguckte und überlegte: Und ich bin allein. Worin bestand die falsche Weichenstellung? Er guckte auf sich, was er sah, ja, anstatt was zu machen.
Anstatt
war der Herr nicht da bei ihm, ne? Anstatt sich an den Herrn zu wenden. Kommt her, fraget mich. Kommt her und fraget mich. Kehret wieder. Stellet Fragen. Ja. Nein. Und da war es geschehen. Was hätte ihm der Herr gesagt? Mein lieber Adam, du allein bist mein einziges Eben und Abbild. Du bist wie ich in einer Gestalt, männlich-weiblich. Es heißt nämlich nicht, dass Gott sprach, lasst uns Menschen machen, sondern lasst uns Adam machen, in unserem Gleichnis, in unserer, also männlich-weiblich in einer Gestalt. Und Gott seufzend erklärt, es muss sich ihm nach seinem Wunsch eine Gehilfin neben ihn stellen. Und jetzt kommt die erste große, wie sagt man, einer solchen Operation?
Narkose.
Ah ja, eine erste große Narkose. Der Herr ließ einen tiefen Schlaf, also Narkose, auf Adam fallen. Und was macht er? Nicht eine Rippe hat er herausgenommen, um die Gefährtin darzustellen, sondern hebräisch wieder ganz richtig, eine ganze Seite. Und er nahm eine Seite Adams, und diese eine Seite war halt die innere, verborgene Seite, die Weiblichkeit. Die männliche nach außen und die weibliche verborgen nach innen. So wie der Abraham draußen unter der Terebinte saß, mit allem, was draußen vorging, konfrontiert wurde und entsprechend seine Einstellung bezog, und seine Frau, die war drin, im Zelt. Ja. Das sind die Ordnungen. Jetzt, der erste Adam, wenn nun Edom den Satan repräsentiert, also darstellt, liebe Geschwister, sollten einige von uns hier die entsprechenden Beweisführungen noch nicht gehört haben, dann dürfen Sie getröstet sein. Es ist nicht nur ungefähr so, wie ich sage, sondern noch viel gewaltiger so, dass Jakob wirklich Modell ist für Christus, den tiefst Erniedrigsten, wie er sich zum hintersten, letzten Glied der Menschheit hat machen lassen. Ja, die Verse. Und Esau, Edom. Was heißt denn Esau? So? Ich glaube, Samuel, wenn man jedem ein Notizblättchen tanke und dann stelle ich Fragen, und dann kann der Antwort aufschreiben, nachher wird es dann korrigiert, und dann werden wir schauen, wer der Bibelkundigste ist, da von uns in der Arbeit. Aha. Hat er den ersten Adam verschlungen, der Satan? Und wie? Aber zum Glück ist es Paulus, der darauf hinweist. Nicht Adam, der männliche Teil, ist der Versuchung des der Schlange verfallen, sondern die Eva. Er hat sich natürlich an schwächere Glied gewandt. Und wenn Eva nun ihrer Aufgabe entsprechend wieder richtig Stellung bezogen hätte, als die Schlange sich an sie wandte, an Eva, so und so sollte Gott gesagt haben, was hätte die Eva dann tun sollen?
An den Mann wenden.
Aha. Mein Herr Schlange, bitte melden Sie sich an mein Haupt, an Adam. Ne? Bitte. Es steht nicht geschrieben, was dann passiert wäre, aber es wäre ganz anders gekommen. Ja, ja, aber nun ist es eben so gekommen. Also, lass mich verschlingen den Adam da, genau die drei Buchstaben. Den Adam da, gibt es denn noch einen zweiten Adam? Und wie heißt er? Ja. Christus ist wohl der erste von allen, dem Geiste nach, aber er wird bezeichnet, Jesus Christus in seiner Niedrigkeit, als zweiter Adam. Als zweiter Adam. Weil er sich vollständig in Menschengestalt, in die äußere Gestalt des gefallenen Menschen hat kleiden lassen. Äußerlich war er nun ein Adam. Jesus Christus. Ja. Und ist dem Feind gelungen, auch den zweiten Adam, Jesus Christus in seiner Erniedrigung, auch zu verschlingen. Ja. Vollständig. Ja, Bruder Muhl, so etwas. Hat Satan Jesus Christus in Menschengestalt verschlungen können?
Im Grunde genommen nein.
Bitte?
Im Grunde genommen nein.
Erzähl mal.
Ja, er ist ja unverstanden.
Ja. Das ist dann das Zweite. Also. Jesus betet, meine Seele ist betrübt, bis wohin?
In den Tod.
Bis in den Tod. Und er hat, der Satan, den Christus, den äußeren Menschen nach, wie andere, nein, sogar die Seele, hat er als Lösegeld in die Gewalt Satans gegeben. Also, bildlich gesprochen, Satan konnte die Seele Jesu Christi verschlingen, aber, wie wir ja wissen, die rechtsgültige Abmachung bestand worin? Genau wie Jakob und Esau gehandelt haben. Lass mich verschlingen den Adam da, den Adam da. Buchstäblich das Rote da, das Rote da. Und was sagt der Jakob? Verkaufe mir vorher, bevor du das Rote da und das Rote da verschlingst. Verkaufe mir vorher dein Erstgeburtsrecht. Und was sagt der Esau? Oh, was bedeutet mir das Erstgeburtsrecht, das ist mir Schnuppe, das macht, das ist mir gleichgültig, nicht? Und was sagt jetzt der Jakob, der kennt seinen Bruder? Schwöre mir vorher, bevor du verschlingst, ja, den Adam da, den Adam da, den ersten Menschen und Christus in Menschen gestalten. Aha. Bevor du verschlingst, schwöre, und er schwur ihm. Aha. Wer war jetzt also rechtsgültig mit einem Schwur gesichert? Im Besitz des Erstgeburtsrechts. Christus oder Satan?
Christus.
Christus, ja. 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 Also wir dürfen hier nicht zu lange verweilen, aber die Dinge sind so gewaltig. Jetzt, was macht der Esau? Der wunderbare Vater Isaac merkt, er muss sterben und will nun seinen Erstgeborenen segnen. Dann sagt er dem Esau, dem Edom, geh hin, erjage ein Wild und bereite es mir so, du weißt es gerne, mache das schmackhaft so. Ja. Und jetzt, die Mutter Rebekka hört das. Ja. Ja, was hätte jetzt Esau dem Vater sagen müssen? Lieber Vater, du willst den Erstgeborenen segnen. Ja, dann komme ich leider nicht mehr in Frage. Ich habe mein Erstgeburtsrecht rechtsgültig mit einem Schwur an meinen Bruder Jakob abgetreten. Nicht? Und was macht er jetzt? Typisch. Was macht er jetzt?
Er tut so, wie wenn nichts geschehen wäre, wie wenn die alten Verhältnisse weiter andauern würden.
Ja, jawohl, damit hat er den Schwur gegenüber dem Jakob als Meineidiger sich noch betätigt. Also merken wir, wie gewaltig die Dinge da nun sind. Ja. Was mutet nun die Rebekka? Die Rebekka bedeutet auf Deutsch, die hat einen wunderbaren Namen. Heißt jemand von euch Rebekka?
Binyankarim.
So, ja, pass auf den Luft, bitte. Ja. Rebekka, das heißt also etwas wie ein Wunderkind, ein zauberschönes Mädchen und ungefähr so, Rebekka, hat das gehört und was mutet die jetzt dem armen Jakob zu und stellt die Weisheit Gottes dar, die Rebekka? Was mutet die dem Jakob zu? Er solle erstens die Feierkleider seines Bruders Esau anziehen und weil der überall ganz haarig war, hat sie ihm da hier so ja, eigenartig direkt von tierischen Felle umgeklebt da. So, das war die Stelle, die der Vater betasten konnte. Und in den Feierkleidern des Esau, des Edom. Und dann musste er sich äußerlich in jeder Hinsicht ganz so kleiden lassen und darstellen lassen, als wäre er wirklich jetzt der Esau. Ja, und jetzt soll da der Jakob Christus darstellen. Ja, bitte. In was für einer Kleidung war denn Jesus hier auf der Erde? War er genau wie der ein Adam da im gefallenen Zustand, Jesus Christus, war er tatsächlich da. Also äußerlich war er vollständig Edom, Esau. Und innerlich war er der stille, sanfte Mann. Ja. So lesen wir von Jakob. Jakob war ein stiller, sanfter Mann, der in den Hütten blieb. Jesus Christus, der Stiftshütte, und oben in der Herrlichkeit öffnet sich der Tempel und die Hütte Gottes und so weiter. So buntfarbig und reich ist unser Gotteswort. Ja. Und so wie bei dem verkleideten Jakob nach außen genau das Gegenteil sich zeigte, was Jakob innerlich war. Der stille, sanfte Mann war Christus auch ein stiller, sanfter Mann. Ja, noch wunderbarer. Ja. Ja. Also, weiß und rot, Adam. Wir sind bei Rot. Wir fahren weiter mit Bibelstellen. Psalm 51, Vers 7. Psalm 51, Vers 7. Vers 6.
Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern, und im Verborgenen wirst du mich Weisheit kennenlehren. Entsündige mich mit Isop, und ich werde rein sein. Wasche mich, und ich werde weiser sein als Schnee.
Aha. Können wir uns etwas vorstellen, das noch weißer ist als Schnee? Kaum. Wunderbar. Wasche mich und ich werde reiner oder weißer sein als Schnee. Ja, das wird das Wort Adam. Nein, das ist jetzt die Farbe Weiß. Ja, Entschuldigung. Und wir sind doch an der Farbe Rot. Wo haben wir die? Luise?
Wir sind doch erst bei Weiß. Ich
habe
es
in der Bibel
stehen,
für Weiß.
Wir
ja.
Haben das gar nicht.
Ja, ja. Ach so. Weiß, ja. Also. Ja, wo haben wir da Weiß? Psalm 51. Also, und ich war ja bei Weißer Seite.
Ja.
Gut, danke. So. Dann kommt Prediger 9, Vers 8. Prediger 9, Vers 8.
Prediger 9, Vers 7. Geh, iss dein Brot mit Freude und trinke deinen Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun.
Haben wir gut gehört? Ich glaube, wir haben diesem Wort nachgelebt, da bei unseren lieben Gastgebern heute Abend. Ja, weiter.
Vers 8, Prediger 9. Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit, und das Öl mangle nicht auf deinem Haupte. Genieße das Leben mit dem Weibe, dass du liebst alle Tage deines eitlen Lebens, welches er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine eitlen Tage hindurch.
Ja. Also, Seine, ist das ein Befehl, deine Kleider seien alles zum All weiß, oder?
Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit.
Aha. Also, aber ist fehlt nicht viel. Also, der hätte noch die schönere Wiese, der hätte noch schöner Wiese als wir zwei. Schön. Also, wir wissen jetzt, wissen ja ein Stück weit, was die Schrift unter Weiß versteht. Deine Kleider auch äußerlich, ja. Nicht buchstäblich, sondern im Geiste nach. Worin besteht denn unser neues äußeres Gewand? Und welchen wir dem paulinischen Befehl haben, das anzuziehen? Ziehet den Christus an. Ja, und leget ab das Alte. Also, dann ist Christus unser Gewand, unser Kleid. Dann sind wir weiß.
Und im Himmel sind alle Gläubige und auch die Israeler alles weiß gekleidet mit weißen Leinen.
Jawohl, danke schön. Ja.
Und der Herr Jesus auch.
Ja, danke dir. Das war Prediger 9, gell? Es kommt Jesaja 1, Vers 18. Jesaja 1, Vers 18.
Kommt denn und lasst uns.
Vers 17.
Lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, leitet den Bedrückten, schaffet Recht der Weise, führet der Witwe Sache.
Jetzt muss ich sagen, wenn der bestimmte Vers 18 kommt.
Jetzt kommt 18, Jesaja 1. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht Jehova. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden.
Aha. Also da haben wir gleich wieder eine Bibelstelle mit Rot und Weiß beieinander. Ne? Also wenn unsere Sünden blutrot wären wie Scharlach, weißer als Schnee sollen sie werden. Also, das heißt, genau, nicht wie wir uns zufrieden, mehr als zufrieden geben würden, nämlich, dass Gott unser schmutziges, altes Kleid wegtut und anstelle von dem dann ein weißes, neues schenkt. Sondern, wie steht das da?
Scharlachrot und dagegen schneeweiß. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden.
Was soll wie Schnee weiß werden? Unsere Sünden. Er nimmt unsere Sünden und in der Kraft des Heiligen Geistes aufgrund von Golgatha verwandelt sich die blutrote Sünde in weißer als Schnee. Also die blutrote Sünde ist wo noch zu finden. Das ist die wichtige Konsequenz. Die ist nirgends mehr zu finden, verwandelt. Da habe ich mal im Oberen Haus in Zürich, ich weiß nicht mehr, in welcher Oper es war, da haben die mit den verschiedenen Farbstrahlen genau das, ohne natürlich zu wissen, was sie da machen. Ne? Eine Figur, also ein Mensch da, der ich weiß nicht mehr was darstellte, dann blutrot war der da und dann irgendein Effekt und schneeweiß war der. darf man noch in einer Bibelstunde vom Opernhaus etwas bringen. Ne? Ja, Bruder Mohl, was sagst denn du? Was
sagst du dazu? Alles ist teuer.
Was?
Alles ist teuer.
Alles ist teuer, das ist mal grundsätzlich eine richtige Antwort, aber noch genau. Paulus schreibt, alle Gläubigen in Christo, schreibt Paulus, wir sind ein Schauspiel. Und zum Glück heißt das griechische Wort, das die Elberfelder mit Schauspiel übersetzen,
Theatron.
Wir sind ein Theatron, also ein Theater, ein Opern, ja, im Opernhaus. Und zwar, wir sind ein Schauspiel, also wir sind von Gott auf seine Bühne, Schauspielbühne gestellt, und jeder von uns hat eine Rolle zu übernehmen. Jeder Schauspieler will ja nicht seine Person zeigen, sondern jeder Schauspieler hat eine andere Person als Modell übernommen. Der eine für, wie heißt der da, 30-jähriger Krieg, Eden. So. Ja. Jetzt Frage, sind die Schauspieler in jedem Fall Nachahmer? Ja. Also, und da sage ich, da sind die Schauspieler auf der Weltbühne, im Opernhaus, treuer als wir. Wenn einer zum Beispiel den Wallenstein darstellen soll, dann liest er Bücher, Geschichtsbücher, die von Wallenstein, dann was hat der für Kleider getragen und so weiter, um den wirklich als Nachahmer von Wallenstein weitgehend dazu seine Rolle spielen zu können. Ja, wen sollen denn wir darstellen? Bruder Mohl weiß keine Antwort, die gibt dir die Schrift, nämlich wir sind Nachahmer Jesu Christi, so wie Christus selber Nachahmer Gottes ist. Ah, also sind wir doch Schauspieler. Also wen soll jeder von uns darstellen? Jesus Christus. Wäre es dann gut, wenn wir, also ja, Paulus für uns, die Nationen, genau lehrmäßig haben wir Paulus zu hören und nicht die anderen. Aber als Nachahmer, Paulus, ich bin Nachahmer Jesu Christi, wie Christus Nachahmer Gottes ist. Hat jeder von uns Jesus Christus, hätte jeder von uns, nicht hätte, sondern hat jetzt jeder von uns die heilige Pflicht, auch die Schriften eben der drei Evangelien und der vier Evangelien und das Alte Testament zu lesen. Denn die Schrift ist die von mir zeugt, sagt Jesus Christus. Und zwar gerade dort, wo wir es meinen, da gilt noch nicht, also dass der Jakob zum Beispiel ein Modell sei für Christus. Nicht? Ja. Ist in der Regel umso wunderbarer, wenn wir meinen, da ist unmöglich, ja, Nachahmer Christi sein, also auf die Bühne gestellt, und jetzt sollen wir Jesus Christus darstellen. Bitte, die lesen nach in weltlichen Schriften über ihre Helden, die sie darstellen. Und wir haben unser Gotteswort von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und die Schrift ist die von mir zeugt oder von meinen Gegenspielern und so weiter. Wir sind im Opernhaus auf die Bühne gestellt und werden nun beleuchtet von allen Seiten. Ja, und wer sind denn die da? Da gibt es doch unten das sogenannte Erdgeschoss, das Parterre, nicht? Parterre. Das sind die Menschen. Wir sind Schauspieler. Wir sind, wie hat Paulus übersetzt? Nachahmer Jesu Christi. Auf der Bühne sind wir. Und die im Erdgeschoss, Herr Sachs, das sind, ist die ganze Menschheit, die auf der Erde wohnt. Was machen die? Gucken die Ungläubigen auf uns, wie wir uns benehmen? Da sagt mancher, ja, da ist mancher Ungläubige anständiger und freundlicher als da diese Formen, nicht? Da auf der Bühne. Nicht? Ja. Ja. Ja, und was sind denn? Dann gibt es den ersten Rang, den zweiten Rang und den dritten Rang in der Regel. Was stellen denn die da? Wir sind Schauspieler für den ganzen Kosmos, das heißt die Erde und die Himmel. Und wie, in welchen Himmel war denn Paulus entrückt worden? In den dritten Himmel. Das ist der dritte Rang dort oben. Und wenn es einen dritten Rang gibt, hier im Kosmos, dann gibt es auch natürlich einen zweiten und dann gibt es auch einen ersten. Also stellt uns mal vor, unsere Opernhäuser, unsere Schauspielhäuser sind genau biblisch orientiert und zwar ganz maximal genau. Ja. Und wir merken es nicht. Was gibt es denn noch so Eigenartiges in einem Schauspielhaus, also auf der Bühne?
Im Hintergrund der Leiter, der Regisseur, aha, und vorne verborgen der Einflüsterer, der die oder der Souffleur oder
Souffleur. Ja, also alle diese Dinge spielen eine Rolle. Und ja, und der eine unserer Schwestern, die lange Zeit auch in unsere Bibelstunde kam in Zürich, die war Souffleuse im Opernhaus oder im Schauspielhaus Zürich. Ja. Und die hat dann Freude gehabt, dass sie immer gemeint, sich gefragt, darf ich da diesen Beruf behalten oder hat gar kein Wohlgefallen daran, habe ich gedacht, ja, wenn du, das heißt jetzt geistlicherweise, hat Gott bei uns Souffleure, solche, die uns zuflüstern, zuflüstern, du, mach das doch recht, ne? Pass jetzt auf, mach nicht wieder was Dummes und so weiter. Jetzt kommt das und das und das. So, also, das ist bis ins Kleinste, das sind die Dinge alle wunderbar da. Ja. Ich will das Praktische auch wiederholen, das ist so wertvoll. Meine Hilda und ich haben auch in der Krishona-Gemeinde in Zürich der Bethel-Kapelle, aber auch im gemischten Chor mal mitgesungen. Und dann hat man dort aber noch einmalig einen Männerchor. Einen Männerchor. Das war wunderbar. Und eines Abends war wieder Prüfung, also Übung für irgendwas, für ein Fest, Oratorium. Und jetzt haben die einen gläubig gewordenen ehemaligen, wie heißt der, der Superstar auf der Bühne, also der die Hauptrolle spielt. Ah ja, ist ja, wahrscheinlich sind auf der Bühne gar nicht, wie heißt es? So.
Der Heldentenor.
Der Held, ja gut, ja, der Heldentenor. Ja. Der war, der hat die Hauptrollen gespielt im Opernhaus Zürich. Jetzt wurde er gläubig. Jetzt kommt das Katastrophchen. Sofort kommen die Frommen und sagen, du musst sofort von der Bühne weg. Nicht? Sind wir einverstanden? Also wie wir fromm sind, aber nicht von Herzen und geistlich rief, urteilsfähig, biblisch, ja, sind wir mit dieser Forderung einverstanden. Nein. Dann sagt er, ja, er hat gesagt, so, jetzt wird jeder, kommt einer nach dem anderen bei mir vorbei, so, und jetzt soll er atmen. Ich sage also jetzt, dann von unten, immer höher und so weiter. Also er hat einen Atemkurs gegeben. So. Ich darf ihn nur schnell sagen, wie der Bruder Muhl da kommt. So, los. Dann sagt er mir, was ist denn los? Sie haben ja gar kein Organ. Sie haben ja einen Orkan von Schnauf darauf. Aber wisst ihr wieso? Ich war ja lange magenkrank und die Ursache lag in der Wirbelsäule. Das wusste ich nicht. Da waren die zwei Wirbel bei einem Sturz so verschoben und der Nerv ausgerechnet, der den Magen kontrollierte, war da in der Wirbelsäule eingeklemmt. Da gab es die Chiropraktik noch, die Chiropraktik noch nicht. Der hätte das sogar gesehen und hätte Rutsch gemacht und mein Magen wäre in Ordnung gewesen. Item. Also sie haben ja einen Orkan. So. Nur das. Und jetzt gibt er am Schluss ein Zeugnis. Ja, da ist noch zu sagen. Also jetzt haben Sie diesen Heldentenor, den ersten Schauspieler von der Theaterbühne weggerissen, weggeholt. Und was sollen wir mit dem jetzt machen? Der hat ja keinen anderen Beruf. Ne? Ja, dann haben die wieder telefoniert in die nächste Gemeinde der Krishona oder einer befreundeten Gemeinde. Könnt ihr den nicht wieder mal nehmen, damit er etwas verdient. Ne? So. Aha. Dann hat der prompt gesagt, also, wenn das wieder einmal, noch einmal vorkäme, liebe Geschwister, dann würde ich auf der Bühne bleiben und dort meinen Mann stellen und würde sagen, welche Nachahmung, welche Person ich zu spielen bereit bin und welche nicht. So. Das war allerhand dann von dem. Ja. Aber es hat mir deutlich gesagt, steht geschrieben, ein jeder bleibe in dem Beruf, in welchem er berufen worden ist, aber die Frommen wissen es ja besser. Nicht? So, jetzt habe ich geschumpfen genug, jetzt fahren wir da weiter. Jesaja.
Klagelieder.
Ja, kommt
Klagelieder 4, Vers 7.
Klagelieder 4, Vers 7. Ihre, sind immer noch bei Weiß.
Ihre Fürsten waren reiner als Schnee.
Vers 6.
Und die Schuld der Tochter meines Volkes ist größer geworden als die Sünde Sodoms, welches plötzlich umgekehrt wurde.
Also es handelt sich also um die Schuld
Sodoms.
Nein, um die Schuld Zion, Jerusalem.
Zion ist größer geworden als die Sünde Sodoms.
Ah ja.
Ja. Welches plötzlich umgekehrt wurde, ohne dass Hände dabei tätig waren.
Jetzt
Vers 7, ihre Fürsten waren reiner als Schnee.
Also die Tochter des Volkes Gottes heißt Zion, Jerusalem. Zion ist das Zentrale und Jerusalem das Größere. Also, und jetzt?
Waren reiner als Schnee.
Also ihre Fürsten. Also, es gab eine Zeit zur Zeit Salomos. Da galten diese Worte, die wir jetzt hören, nämlich ihre Fürsten waren
reiner als Schnee und weißer als Milch.
Ja. Und weißer als Milch.
Milch.
Ja. Weiter.
Röder waren sie am Leibe als Korallen. Wie Saphir ihre Gestalt.
Ja. Also waren das Schönheiten, da haben wir wieder keine Ahnung von der Herrlichkeit zur Zeit Salomos. Ja, das nächste bitte.
Wir haben ja hier den dritten Vergleich, rot wie Koralle. Ja, in Jesaja 1 hatten wir ja, dass die anderen Rote gehabt. Scharlachrot und Karmesinrot.
Ja,
jetzt hier Korallenrot. Daniel 7, Vers 9, nächste Stelle. Daniel 7, Vers 9. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Alter an Tagen sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer.
Ja, danke. Nächste.
Daniel 11, 35.
Daniel 11, 35.
Und von den Verständigen werden einige fallen, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht noch bis zur bestimmten Zeit.
Ja. Das war Daniel 11.
Und jetzt noch 12, 10. Daniel 12, Vers 10. Viele werden sich reinigen und weiß machen und läutern, aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Und keine der Gottlosen werden es verstehen. Die Verständigen aber werden es verstehen.
Viele werden, nochmal,
viele werden sich reinigen.
Reinigen, ja.
Und weiß machen.
Weiß machen.
Und läutern.
Und läutern. Dürfen wir uns das auch merken? Umso mehr, das ist jetzt wieder ein Wort, das können wir nicht direkt, das gilt für uns sagen, sondern das gilt für Israel und das Reichsmäßige. Aber jede Schrift gilt wieder, ist Nütze zur Lehre, zur Beachtung, zur Zurechtweisung. Und das sind gerade wunderbare Worte. Denn wir sind ja die Erstlingsgruppe die vollendet wird in dieser Endzeit. Die Glieder des Leibes des Christus sind die Erstlinge durch die Entrückung, die in einem Augenblick zum anderen vollkommen vor dem Herrn dargestellt werden. Zuerst vor dem Richterstuhl Christi, und dort wird alles noch gereinigt, was noch der Reinigung bedarf. Also ist gut, wenn wir eine solche Stelle uns merken.
Matthäus Kapitel 17, Vers 2. Vers 1. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie auf einen hohen Berg besonders. Und er wurde von ihnen umgestaltet, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht.
Und wurden weiß wie?
Wie das Licht.
Ach, das Licht, da haben wir es. Weiß das Licht, ja.
Und siehe, Moses und Elias erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm.
Über welches Thema?
Über den
Ausgang. Ah, da steht da. Und unterredeten sich mit ihm?
Über den Ausgang, den Jesus in Jerusalem nehmen soll.
Er liest noch weiter.
Petrus aber hob an und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, lass uns hier 3 Hütten machen. Dir eine und Moses eine und Elias eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Ihn höret.
Ah, ah. Du hast richtig gesagt, in dem Zusammenhang heißt, sie unterhielten sich mit ihm, Mose und Elia, mit dem Herrn in herrlicher Erscheinung, über den Ausgang, den er in Jerusalem nehmen sollte. Steht das vorher vielleicht? Oder an anderer Stelle?
Vielleicht letzter Vers. Im 16. Kapitel, da sagt er: Wahrlich, ich sage euch, es sind etliche von denen, die hier sitzen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reiche.
Ja, und das wird als ein Irrtum der Bibel bezeichnet von den Bibelkritikern, ja, nicht? Viele oder etliche, die hier stehen, werden nicht sterben, es sei denn, dass sie den Herrn haben kommen sehen in der Herrlichkeit, wenn er zur Aufrichtung des Reiches kommt. Und jetzt geht es aber weiter mit einem Und.
Und nach 6 Tagen
nimmt er sie
Jesus
mit und führt sie jetzt auf den Berg der Verklärung. Und das sind die etlichen, die 3 oder 2?
3. Ja. Petrus, Jakobus, Johannes.
Ah, ja. Die 3 nahm er mit auf den Berg der Verklärung, und dort schauten sie ihn in der Herrlichkeit, in der er kommen wird, um das Reich aufzurichten. Also, es ist nicht so, dass die Bibel da falsche Angaben macht oder sich irrt, sondern stimmt ganz genau. Das letzte?
Johannes 4, Vers 35. Johannes 4, 35. Jesus spricht zu ihnen, Vers 34, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Saget ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Erde kommt. Siehe, ich sage euch, hebet eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte.
Ja. Also nicht reif zur Ernte, sondern weiß.
Weiß zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben.
Danke schön. So. Und jetzt kommt noch das Rot. Noch ein paar wenige Bibelstellen. Zu Rot.
Da. Ehre.
Nein, das ist weiß.
Das war weiß. Schließen wir jetzt ab und gehen zu Rot. Noch ein paar Stellen. Jesaja 1, Vers 18, das hatten wir schon.
Ja, und zwar?
Wegen Rot.
Weiße sind weiß und rot, nämlich Sündeblut rot, jetzt weißer werden als Schnee. Also gut, weiter.
Dort ist das Scharlachrot und das Karmesinrot, ja. Das hatten wir.
Weiter.
Jetzt der Weinrot ist Jesaja 23, 31. Jesaja 23, 31. Das kann nicht stimmen. Da müssen wir vielleicht Sprüche 23, kann es heißen. Sprüche 23.
Nein, das fällt sowieso weg.
Ja. Hm. 2. Mose 28, 17. Karbunkel. Hm. 2. Mose 28, 17. Karbunkel. Und besetze es, da geht es um das Ephod, das Brustschild, und besetze es mit eingesetzten Steinen. 4 Reihen von Steinen.
Also die 12 Edelsteine genannt.
Eine Reihe, Sardis, Topas und Smaragd, die erste Reihe. Die zweite Reihe, Karfunkel, Saphir und Diamant.
Jetzt, Achtung. Und jetzt heißt in der zweiten Reihe zu drei, nicht? Einmal drei, zweimal drei, dreimal drei, viermal drei, die 12 Edelsteine auf dem Brustschild. Und jetzt die zweite Reihe, der erste, ist mit Karfunkel übersetzt. Dabei heißt dieser im Hebräischen Adam, rot. Einfach Adam. Und was heißt das? Da habe ich wieder gemerkt, die erste Reihe, der erste Stein, als
Sardis.
Moment mal. Ah ja, Sardis. Und Sardis ist die Bezeichnung für den Menschen. Mal. Sardis, das ist der erste Reihe. Und jetzt kommt die zweite Reihe, da ist der erste, der heißt Adam.
Karfunkel.
Ah, ja. Und jetzt ist so, habe ich dann gemerkt, im ersten Stein ist die ganze Menschheit dargestellt. Halt mal. Karfunkel. Nein, falsch. Der erste Stein heißt Adam. Das heißt, da ist die ganze Menschheit dargestellt. Der erste Stein der ersten Reihe. Und der erste Stein der zweiten ist ein roter. Ja, rot. Ja. Das bedeutet jetzt, die ganze Menschheit. Ah ja. Und dann kommt umgekehrt, dann kommt erste Stein, der erste Adam, die ganze Menschheit. erste Stein der zweiten Reihe, das ist Ham. Ham. Ham heißt rot, feuerrot, glühend. Und der erste Stein der dritten Reihe heißt Sem. Es ist Abraham und Sem. Wer fällt noch?
Ja,
der erste Stein, der dritte,
ist Opal.
Ja, ist der Japhet gewidmet. Also was haben wir auf dem Brustschild des Gerichtes? Welches der hohe Priester auf seinem Herzen tragen soll. Die Gerichte über Israel, nicht nur, wie wir jetzt merken, die Gerichte über die ganze Schöpfung, über die ganze Menschheit, ist da dargestellt. Aber alle Gerichte sind was? Wunderbare Edelsteine. Das heißt, alle Gerichte Gottes führen eines Tages zu einer Herrlichkeit, wie eben nun diese buntfarbigen Edelsteine es repräsentieren und bis in die Bestandteile der betreffenden Edelsteine stimmen da die Zusammenhänge. Dann haben wir senkrecht die ersten vier, stellen die ganze Menschheit dar, und die Mitte stellt die ganze Engelwelt dar, die Himmel und ihre Bewohner, und die dritte senkrechte Reihe, die Gerichte, alle Gerichte Gottes. Zuerst vom Thron Gottes, der erste, wie ein Regenbogen, grün, und dann das Gericht über den Adam, über Christus in Niedrigkeit, und dann das Gericht über Satan, und dann der letzte, zwölfte Edelstein, ganz unten rechts, stellt den Endkampf zwischen Licht und Finsternis dar. Der ist nämlich schwarz mit einer weißen Querlinie. Also Finsternis, Licht und Finsternis, der Endkampf zwischen Licht und Finsternis.
Das so ist der Onyx.
Das ist der Onyx, jawohl, ja.
Jetzt 2. Mose 25,5, das Widderfell rot gefärbt.
Aha. Das können wir vielleicht nur sagen. Ja. Es waren ja die verschiedenen Teppiche, die über die Hütte gebreitet waren, und eines war dann rot gefärbtes Widderfell. Und das hat wieder die große Bedeutung. Das war ja der buntfarbige Leibrock des Josef, nachdem sie ihn getötet oder verkauft hatten nach Ägypten, tauchten sie diesen wunderbaren Leibrock in Blut, gell, und zeigten das so mit das rot gefärbte Widderfell, die Zusammenhänge. Wir kommen zum Abschluss.
Zacharja 1, Vers 8. Mann auf rotem Rosse.
Ah, ja, genügt. Ja.
1. Mose 25,25. Esau rötlich.
Aha.
Das haben wir.
Das haben wir schon besprochen, ja.
Und 1. Mose 25, Vers 30. Esau ist der Edom, der Adam, der Rote. Haben wir auch schon gesagt. Ja. Und letztes Wort. 1. Samuel 16, Vers 12. Von David, da ist auch eine Stelle, David ist rötlich. 1. Samuel ist ja. 16, Vers 12.
Ja. Und wir schließen jetzt mit der gewaltigen Aussage was wir alle kennen. Offenbarung 6, die ersten Verse. Ja. Ich kann die gerade so, ja, schlag's mal auf, dass wir, wenn nötig, richtig sehen.
Weißes Pferd, rotes Pferd.
Offenbarung 6, Vers 1. Ja.
Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnet.
Öffnung der Siegel, ja.
Und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd.
Ah, es erscheint ein weißes Pferd. So. Und?
Und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und eine Krone wurde ihm gegeben. Und er zog aus, siegend, und auf das er siegte.
Aha. Ein Bogen wurde ihm gegeben, haben wir gelernt. Also zuerst, wenn zuerst ein Pferd erscheint, und dann heißt das Krieg, bedeutet das Krieg. Und die Farbe des Pferdes bedeutet die Art der Kriegführung und die Zielsetzung der Kriegführung. Was bedeutet also weißes Pferd? Da wird ein Krieg geführt, um wirklich, nicht? Alle sagen, wir rüsten für den Frieden. Ja, das stimmt nicht, aber hier stimmt. Sind die USA, das Weiße Haus und die 50 weißen Sterne und was da alles weiß ist bei den USA, ja, die Kriegführung der USA bedeutet weißes Pferd als eine Kriegführung mit der Zielsetzung, einen Krieg zu führen, dass endlich, ich habe schriftlich von den USA, dass endlich einer geplagten Menschheit ein weltweiter wirklicher Friede gesichert werden kann. Das ist die Zielsetzung der USA. Und zu dem Bogen und das Wappen der USA hat ja die oben schweben, die 12 Gruppen der halt 13 sind es.
13 Sterne.
Ja, es sind zwei dreieckige Kreuze, eins so und eins so und bildet genau was?
Davidstern.
Genau, den Davidstern, ja, haben die USA, ja, und dann ein Adler, ein weißen Seeadler da oben. Und der hat in einer Klaue hat er 13 Pfeile links. Der hat, was nützt ihm die Pfeile, wenn ihm was fällt? Der Bogen. Deshalb lesen wir, da wurde ihm ein Bogen gegeben. Die Pfeile hat er schon, die 13. Und in der rechten hat er einen Olivenzweig mit 13 Blättern und 13 Oliven. Und was bedeutet das? Das bedeutet eine Kriegführung. Mit welchem Ziel? Wirklich Friede und Sicherheit garantieren zu können. So. Und hier, damit schließen wir, wenn die USA zur Weltherrschaft gekommen sind, um Israels Willen, geht nicht mehr sehr lange, ja, was passiert dann? Was erscheint nach dem weißen Pferd?
Das feuerrote Pferd.
Ein feuerrotes Pferd erscheint. Also jetzt haben wir wieder weiß und rot. Ne? Und was wird dem gegeben? Ein Schwert wird dem gegeben. Um, es wird der Erfolg des ersten Weißen bestätigt, um den Frieden von der Erde wegzunehmen, Also ist durch die Bemühungen dessen, der auf dem weißen Pferd saß, ein wirklicher Weltfriede zustande gekommen, um den Frieden von der Erde wegzunehmen. Damit schließen wir jetzt diese wunderbare göttliche Orientierung. Amen. Und nun schenkt uns Gottes Wort noch einen krönenden Abschluss zu unserem Thema Weiß und Rot in Offenbarung 19, von Vers 11 an. Im Himmel erscheint ein weißes Pferd, und dann erst der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Es ist kein geringer als unser Herr Jesus Christus. Und wie wir hörten, führt er Krieg, und zwar in Gerechtigkeit. Das kann ja Jesus nicht anders. Er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewande, während die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, ihm folgen in weißen Kleidern mit Byssus. Auch sie sitzen auf weißen Pferden. Der eine, Jesus Christus, führt hier den Namen, das Wort Gottes. Er leidet die Nationen mit eiserner Rute, während diejenigen, die ihm auf weißen Pferden folgen, nur ihre weißen Byssuskleider tragen, also kaum direkt in den Krieg eingreifen werden. Er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Es folgen zwei Gebete.
Wir aber auch danken für deine Freiheit im Volk Israel gegenüber und auch für die ganze Menschheit. Du trägst alles, du führst alles. Und in deiner Langmut trägst du alles her, sodass wir alle dich werden loben und preisen und dir das danken für das, was du immer da hast, um die Erlösung der Menschheit und immer wieder neu tust, weil du das Leben selber bist, ja. Und in deiner Liebe alles weißt. So freuen wir uns, dass mit dieser großen Erwartung der Zeit, dass du dein geliebter Sohn bald sanden wirst. Ja. Wir blicken zu dir und danken dir für das große Vorrat und kommen bald her.
Amen.
Amen. Ja, liebe himmlische Vater, wir dürfen dir ganz besonders für den Dank für den Abend. Danke für das Wort, was du zu uns hast, reden, dass du dich immer wieder offenbarst. Und wir danken dir auch, dass du für alle ein Weg hast, dass du in jedes einzelne an sein Platz setzt und dass du ihn dort auch ausrüstest und du ihm Kraft bist und Fähigkeit, diesen Platz zu erfüllen. Und wir danken dir, dass du das mit Wohlgefallen anschaust. Und wir loben uns wieder. Amen.
Amen. Amen. Amen.